Drachentöter.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und rede heute mit Markus über seinen Werdegang und sein aktuelles Buch Der Fall der Fantasie. Und los geht's. Dann freut es mich, dich begrüßen zu dürfen. Hallo Markus.
Hallo, danke für die Einladung. Bin sehr gerne hier.
Markus, wir reden im Prinzip über eine deiner Werke, beziehungsweise das letzte Werk, was du geschaffen hast. Aber gehen wir ein bisschen zurück. Wie hat das bei dir angefangen? Du bist ja eigentlich nicht wirklich der klassische Schüler, Student und dann Schriftsteller, so nach dem Motto, wie ich es verstanden habe, sondern du bist ja ganz einen eigenen Weg gegangen.
Man könnte sagen, ich bin einen riesen Umweg gegangen, weil ich schon in meiner Jugend gern geschrieben habe und schreiben wollte. Und der Traum war halt immer ein eigenes Buch und natürlich ein Roman. Und so bin ich dann mal in den Journalismus gekommen, weil das war eine Möglichkeit einfach, dass man Texte schreiben kann und dass man die in die Welt bringen kann und dann Feedback kriegt. Und in der Literatur war ich bei so Jugendliteraturwerkstatt Graz, wo man sich für ein Wochenende in Südtirol oder so getroffen hat und Texte geschrieben hat. Und da habe ich das erste Mal gesehen, also die Literatur kommt jetzt nicht von nichts, sondern dann muss schreiben, man muss Eindrücke auf sich wirken lassen und man muss überarbeiten. Und ich war dann aber eher auf der Journalismus-Schiene eine Zeit lang, wollte auch dort in dem Bereich arbeiten, habe nebenbei Theater, Film und Medienwissenschaft studiert, weil es in diese Kulturschiene gehen sollte, also Filmkritiker, Theaterkritiker. Das wurde dann aber nichts, weil ich war auch schon beim Kurier im Kulturressort selber, aber da war dann, als ich mit meinem Studium fertig war, sehr schnell klar, dort gibt es jetzt keinen Platz, weil wir haben zwar gerne immer wieder Studenten, die uns Artikel zuliefern, aber wir haben eigentlich keinen Platz für wen Neuen, weil wir bleiben jetzt da, bis wir in Pension sind. Und das Boot ist klein und wird nur kleiner im Journalismus. Und dann habe ich halt eine kurze Sinnsuche gemacht und mir gedacht, was kann ich machen? Natürlich hätte ich auch den Weg gehen können, okay, es gibt nicht nur den Kurier, ich kann schauen, ob ich woanders reinkomme. Aber es war damals eher so, ist es woanders wirklich besser im Journalismus? Also habe ich mir mal überlegt, was könnte ich jetzt noch machen oder was kann ich studieren, was mit Sprache zu tun hat und wo man Geld verdient. Okay, so zynisch war es dann auch nicht. Aber ich bin dann zufällig über das Jus-Studium gestolpert, weil da gab es damals gerade keine Studiengebühren und ein Kumpel von mir hat gesagt, geh, ich will Jus studieren, schauen wir uns mal die Einführungsvorlesung an. Und da bin ich mitgegangen und ich war dann sehr begeistert und er nicht so, also der ist dann nie wieder aufgetaucht. Und ich habe mich dann gleich inskribiert und habe dann Jus studiert. Und ich sage immer noch bis heute, ich finde, es ist ein Sprachstudium, halt nicht die schönste Sprache der Welt, aber man kommt nur durch mit Sprachgefühl und Logik. Und das hat mich dann eben während dem Studium, obwohl es dann auch Hochs und Tiefs gab, je nach Fach und Prüfer, sehr begeistert. Und ich bin dann halt durchs Gerichtsjahr in eine Großkanzlei gerutscht. Und da wurde mir sehr schnell klar, okay, das war jetzt alles sehr interessant und ist alles sehr interessant. Und ich bin jetzt vollgesogen mit diesem ganzen Wissen. Und dann hat mich die Berufsrealität der Anwaltskanzlei erwischt. Nämlich, im schlimmsten möglichen, mir war nicht klar, dass man dann, also mir war es eigentlich schon klar, nur war mir die Realität dann nicht so, mit der konnte ich nicht so gut umgehen, dieses, man muss um Punkt 9 in der Früh da sein und man kann froh sein, wenn man um 9 am Abend gehen darf, dann geht man schon früh nach Hause. Und ich habe gedacht, das kann jetzt aber nicht mein Leben sein. Und dann habe ich mich wieder erinnert, ah ja, eigentlich wollte ich ja immer schreiben. Und es ist halt dann so, das ist ja auch nicht so, dass man dann von 9 bis 9 am Abend in dieser Kanzlei sitzt und immer nur E-Mails beantwortet. Also mit Mandanten durfte man in der Großkanzlei sowieso nicht reden, weil da war man ja nur der Zuarbeiter für die Partner. Und dann habe ich gemerkt, okay, es gibt große zeitliche Lücken, wo ich eigentlich schreiben kann. Und dann habe ich angefangen, Kurztexte zu schreiben, Kurzgeschichten, Erzählungen. War dann manchmal auch früher schon im Büro, weil das so quasi meine Schreibumgebung war. Und natürlich von 6 bis um 9, dann war eh fast keiner da und dann ist auch, hat auch keiner kommen können mit irgendwas. Also natürlich untertags war es mehr so stressig, so wie, weiß ich jetzt, wie viel Zeit habe ich jetzt, wie viel Freizeit lässt man mir, weil man einfach, ich habe gerade nichts für dich, setz dich auf deinen Platz und schau so aus, als würdest du was arbeiten, so ungefähr war das. Natürlich hätte man nie im Leben sagen dürfen, ich habe jetzt gerade nichts zum Tun, weil dann, wir müssen schon seit 5 Jahren das Archiv aufräumen, das machst du jetzt. Und so hat's dann angefangen und so kam, also es war jetzt nicht meine erste Veröffentlichung, aber es war so für mich die erste, wo es für mich losgegangen ist und das war vor nicht ganz 10 Jahren, weil es Ende 2015 losgegangen ist und für mich war das halt so ein Unterschied zu vorher, wo ich gesagt habe, ich will schreiben während dem Theaterwissenschaftsstudium oder während dem Journalismus. Das war immer so Schübe, so jetzt schreibe ich einmal ein paar Kurzgeschichten in 3 Wochen oder ich schreibe mal einen Sommer und dann war wieder Pause und eben in diesem Moment, damals in der Großkanzlei, habe ich mir gesagt, ich schreibe jeden Tag und wenn es nur 20 Minuten sind. Und so ist es dann halt, mittlerweile muss ich sagen, das ist jetzt nicht durchgehend so geblieben. Jetzt schreibe ich am 3. Buch, jetzt schreibe ich wieder jeden Tag, aber ich habe gemerkt, es braucht die Kontinuität. Wenn man da irgendwie, wenn man sowas machen will und wenn man dann rausfällt, dann schreibt man Tage nicht, Wochen nicht und dann fragt man sich wieder, und es bauscht sich dann so auf, weil dann hat man dann wieder so diese Anfangsschreibhemmung. Dann hat man schon wieder vergessen, es ist ein Prozess. Es muss nicht immer gut laufen. Es muss nicht immer was Perfektes raus. Es kommt nie was Perfektes raus. Es muss nicht immer was Gutes rauskommen. Aber wenn man dann zu lange nicht schreibt, dann beim nächsten Mal, jetzt habe ich ja schon so lange nichts geschrieben. Das muss jetzt... Ah, und dann dauert es nur immer länger und länger und dann kommt das nicht. Auf jeden Fall war dann aber mein Schicksal so quasi besiegelt, weil ich halt in dieser Großkanzlei war und sonst nicht viel vom Leben gesehen habe, waren das die ersten Geschichten. Also was mir aufgefallen ist, die Menschen, wie sie sind, das juristische Denken, die Fälle, die es gab. Und in der Großkanzlei gab es jetzt nicht wirklich so interessante Sachen. Ich bin dann eben, weil es halt nicht gepasst hat in der Großkanzlei für mich, gewechselt in eine kleinere. Und da, weil ich immer halt Arbeitsrecht gemacht habe, waren eh immer die menschlichen Sachen dabei. Aber in der Großkanzlei ging es oft. Das war schon ein Level weiter oben. Das, was man da beraten hat, das hatte wahrscheinlich Auswirkungen auf viele Menschen, aber man hat die Schicksale nicht so mitbekommen. Und das kam dann erst in der Arbeitsrechtskanzlei auf einem Level drunter, wo es halt Arbeitgeber- und Arbeitnehmermandate gab und wo man beide Seiten gesehen hat und dann auch immer umdenken musste. Und das ist halt auch, glaube ich, eine gute Schriftstellerschule, dass man 2 Seiten sieht. Also wenn ich eine Geschichte schreibe, jetzt sagen wir mal Ich-Perspektive, schreibe ich aus dieser Person, aber vielleicht sollte ich mir auch mal überlegen dann, wie sieht die von außen aus? Und wie ist diese Perspektive eigentlich? Und will ich vielleicht dem Leser vermitteln, ich bin eh nicht so auf der Seite von dieser Figur und ich möchte das auch rüberbringen. Aber als Autor sollte man, okay, das war jetzt wieder, als Autor sollte man eigentlich nicht urteilen, aber man sollte halt auch sich immer überlegen, wie kommt das rüber? Welche Sicht stelle ich hier dar? Jeder hat so seine Autorenschule, kommt mir vor. Weil ich musste eben letztes Jahr dran denken, weil ich das Buch von Arno Geiger gelesen habe darüber, sein Roman, wie er zu seinem ersten Buch gekommen ist, dass er im Altpapier gestirlt hat und Briefe und alte Dinge, also Dokumente gefunden hat und sich das angelesen hat. Und ich habe mir gedacht, es war bei mir im Wesentlichen jetzt so nicht anders, weil ich einfach genau geschaut habe bei den Akten, wo sind die interessanten Geschichten. Und es sind nicht nur bei Akten, die man so kriegt, sondern auch so Gerichtsurteile, also wenn man einmal im RIS schaut, also im Rechtsinformationssystem, OGH-Urteile, was da manchmal für Sachverhalte dabei sind, wo man denkt, okay, das hat sich mal abgespielt und das ist halt in dieser Juristensprache, die man dann auch übersetzen muss für andere. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich so chronologisch ist, aber ich kann mich erinnern, mein erster Text in so einer bekannteren Literaturmagazin, nämlich das vom Stifterhaus, die Rampe, war im Grunde eine OGH-Entscheidung, die ich nacherzählt habe und natürlich verändert habe vom Sachverhalt. Aber das ist halt wirklich passiert. Und ich habe mir gedacht, okay, ich habe es aber auch in die Kanzleiwelt dann wieder zurückversetzt. Also das ist ein Gerichtsverfahren in mehreren Instanzen und eine Konzipientin ist involviert und sie muss damit zurechtkommen. Und also ohne die Geschichte jetzt zu erzählen, sie hieß Die Gefahr in Rosa, ging es darum, eine Konzipientin hat einen Mann, eben ein Unternehmen, der komplett auf der falschen Seite von der Geschichte, also im Sinn von Gerechtigkeit steht, aber sie denkt sich, na, beim ersten, bei der vorbereitenden Tagsatzung, wenn wir uns vergleichen. Und dann gewinnt die das. Und die gewinnt das bis hinauf. Und das ist, war so ein Konflikt, den ich auch oft hatte, wo man dachte, also eigentlich kann ich diesen Mandanten nicht ausstehen und ich hoffe, dass der verliert. Und dann gewinnst du das. Und alle beglückwünschen dich. Und ich so, es gibt nichts zum Beglückwünschen. Wir hätten uns vergleichen sollen. Es ist komplett ungerecht, was hier passiert. Ja, es ist interessant, dass ich jetzt die Geschichte erwähne, weil der Fall kommt auch in meinem Akt, in dem zweiten Roman, der Fall der Fantasie, nämlich vor. Also es hat einfach dann gut gepasst, genau dieses Thema mit, ich mache etwas, was die Welt ein Stück schlechter macht, aber es ist mein Job. Und das Einzige, was ich tun kann, ist aufstehen und gehen. Weil, was soll ich sonst machen? Aber dann kommt eh der Nächste und macht genau das Gleiche. Und wir haben halt dieses System aufgebaut, wo wir gesagt haben, okay, es gibt das Gesetz, es gibt die Gerichte und dem unterwerfen wir uns und das ziehen wir so durch. Und wir nehmen halt dann Dinge in Kauf, die einfach ungerecht sind, für dass wir dann sagen, okay, ein Großteil davon ist läuft so, wie wir es uns gedacht haben. Aber da gibt es halt die Ausreißer.
Es ist interessant, nur mal kurz, wenn ich die unterbreche, weil ich war ja mit den Lawbusters unterwegs und es war auch mitunter hin und wieder das Thema, eben genau der moralische Kompass versus Geld verdienen.
Ja.
Und das ist im Prinzip ja im Sinne der Juristerei dann mitunter teilweise sehr schwierig. Vertrete ich den Menschen jetzt und ich weiß, dass der eigentlich moralisch sowas von nicht sozialverträglich ist und verdiene er Geld damit oder überlasse ich das dem Nächsten?
Das erinnert mich so an den Auslöser für meinen zweiten Roman. Wie ich vorher gesagt habe, war ich halt sehr begeistert von dem Jus-Studium. Und in der Einführungsvorlesung war es so, dass gesagt wurde, wenn Sie Gerechtigkeit studieren wollen, dann gehen Sie an die Soziologie oder an die Theologie oder an die Philosophie. Wir studieren hier das Recht. Kann auch gerecht sein, muss es nicht. Und je mehr ich mich halt von dieser Einführungsvorlesung durch meine berufliche Laufbahn entfernt habe, weil mittlerweile bin ich ja in der Rechtsabteilung von der Wiener Staatsoper, da waren ein paar Kanzleien dazwischen und ein Roman, desto mehr habe ich mich wieder angenähert dieser moralischen Sicht auf die Welt, dass es einfach nicht nur das Recht gibt und man sich nicht nur darauf berufen kann, es gibt nur das Recht und deswegen verhalte ich mich so und das ist mein Job und tut mir leid, wenn es ein paar dann erwischt, die dann quasi unter die Räder kommen, aber wir haben ein System, das funktioniert und das ist uns das wert. Ja, und dann ist natürlich die Sache mit dieser Rechtfertigung, jeder braucht seinen Anwalt, also jeder hat ein Recht auf seinen Anwalt, jeder kann sich das jemanden, der sich damit auskennt und der die Position vertritt, im Zivilrecht, im Strafrecht oder wo auch immer. Und so rechtfertigen sich dann alle Anwälte, das ist mein Job und das ist egal, was dessen Position ist. Ich bin da, ihn so gut wie möglich zu vertreten und an nichts anderes denke ich. Und ich denke an nichts anderes. Ich muss sagen, ich habe aber wenige kennengelernt, die wirklich so waren. Also die das wirklich so strikt gesehen haben. Also manche waren dann schon genug. Mit Mandanten, ich rede jetzt mal vernünftig mit ihnen, obwohl sie das wirklich. Und natürlich, ich hatte auch Mandanten, mit denen ich auch so geredet habe und es hat nichts geholfen, aber man hat es zumindest versucht.
Du bist ja jetzt beim aktuellen Roman ja ein bisschen in eine andere Richtung gekommen. Soweit ich das verstanden habe, ist es so, dass du ja ein Hobby hast, das sich viele meiner Hörer und Hörerinnen erteilen. Du bist ja aktiv Rollenspieler und hast dann dieses Thema der Juristerei und dem Rollenspiel ein bisschen so verheiratet in einem Roman.
Ja, obwohl ich sagen, aktiver Rollenspieler bin ich eigentlich erst mit dem Roman geworden, durchs Recherchieren, also zur Entstehung. Und ich weiß ja nicht, ob er es weiß, aber ein Kollege, der hier auch schon oft Gast im Podcast war, der Alexander Putzendoppler, mit dem war ich in der gleichen Regiegemeinschaft. Und das war so nach Corona, das heißt, da habe ich meinen ersten Roman, der hieß Die Dringlichkeit der Dinge, der war da gerade noch im Entstehen. Aber das heißt, aber dann fängt er schon das Hirn an, ans nächste Buch zu denken. Und dann war ich einmal, ich glaube, eines Abends in dieser Regiegemeinschaft, das heißt, es ist keine Kanzlei, es sind mehrere Anwälte, die sich halt einen Stockwerk teilen und ein Sekretär, eine Sekretärin. Und gehe ich halt am Büro vom Kollegen Putzendoppler vorbei und dann fällt mir dieses Bücherregal auf. Und dieses Bücherregal hatte die üblichen Einbände von Manns Kommentaren, also die roten und die gelben. Aber dazwischen, da waren dann so Schachteln, wo Cthulhu und so drauf stand und so Grundregelwerk für das Rollenspiel oder Brettspiel oder so. Und da dachte ich mir, da war so der erste Moment, da dachte ich, eigentlich ist es ja sehr naheliegend, dass ein Jurist, der sich den ganzen Tag mit Gesetzen und Verordnungen und Kollektivverträgen und Betriebsformen, also alles, was es an Regeln gibt, beschäftigt, die halt so ernst sind und wo viel dahinter steht, vielleicht mal denkt, na, ich mache zur Entspannung etwas, wo es auch um Regeln geht, aber in anderen Gefilden. Und da haben wir gedacht, da wurde so quasi der Protagonist meines nächsten Romans geboren, nämlich ein Jurist, der seine Ideale nicht verloren hat, dementsprechend aber frustriert geworden ist über die Jahre in seinem Job als hauptsächlich Strafverteidiger, aber dann halt abends ins Rollenspiel eingetaucht ist. Und am Anfang des Romans ist aber dann auch schon, dass selbst das ihm verleidet wurde dadurch, dass er halt dann dort auch noch angefangen hat, so mit über Regeln zu streiten und alles Mögliche. Und ich dachte mir nämlich, so Juristen als Rollenspieler, die sind dann wahrscheinlich, wenn es dann so um so Regelstreitigkeiten gibt, die sind dann besonders schlimm. Also das war so, die, wenn es dann irgendwie, war das jetzt okay so, was der Spielleiter gemacht hat oder so? Und haben wir gedacht, und so habe ich dann halt, aber ich war zu dem Zeitpunkt halt, kannte ich Rollenspiele, das war schon die Zeit nach Stranger Things. Für mich war das so der Moment, wo es dann so in die Populärkultur eingebrochen ist. Aber ich meine, Dungeons and Dragons kannte man vorher auch schon, aber das war so bei Stranger Things dann, was auch noch so, das Serie noch so thematisiert wurde, weil es gleich in der ersten Folge so ein Rollenspiel spielen und dann quasi das Gleiche passiert, so parallel in echt, was sie gespielt haben, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist auch schon wieder lang her. Und dann habe ich gedacht, ja, aber dann schaust du das einmal an. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass das ein sehr weites Feld ist bei Rollenspielen. Da dachte ich mir, wie ist jetzt mein persönlicher Ansatz am besten für die Geschichte, die ich erzählen will? Und in meiner Jugend habe ich halt sehr viel H.P. Lovecraft gelesen. Und da bin ich halt drauf gekommen, oder ich wusste schon, das weiß ich jetzt, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, dass es halt eine sehr bekannte Rollenspielreihe zum Cthulhu-Universum, also Lovecraft-Universum Cthulhu gibt. Und da bin ich dann eingestiegen und ich dachte mir, das passt eigentlich sehr gut für meinen Roman, weil in meinem Roman kommt eben ein eigentlich doch biederer Strafverteidiger, vom Leben frustrierter, auf einmal in eine fantastische Welt, wo es nicht mit rechten Dingen zugeht und wo aber auch nicht klar ist, ob diese Welt so positiv, wie sie ihm dargestellt wird, auch tatsächlich so positiv ist. Und das war halt für mich, also eine typische Lovecraft-Geschichte mit der Landvermesser. Der Archäologe kommt in ein Dorf und es ist aber sehr idyllisch hier. Nein. Es ist irgendwas anderes dahinter. Und hier wird etwas vorgespiegelt und ich muss herausfinden, was es ist. Ja, und so hat sich dann eben mit der Zeit das so entwickelt. Und im Roman selber geht es ja dann noch weiter, dass also der Anatol Altmann, der Protagonist, der Strafverteidiger, wird berufen an den höchsten Gerichtshof. Und das ist so ein bisschen eine Anspielung. In Österreich haben wir den obersten Gerichtshof und was gibt's halt dann noch? Und der höchste Gerichtshof ist halt vom Gedankenspiel her ein Gericht, wo Gerechtigkeit bewirkt werden kann. Dann war halt für mich so im Entstehungsprozess die Frage, okay, wie würde so ein Gericht aussehen? Und was braucht's dafür? Und wahrscheinlich braucht's dafür Zauberei und Magie. Und was halt dann nicht fehlen darf, weil es ist halt immer noch eine Behörde und immer noch ein Gericht. Es braucht Regeln. Aber wo haben wir eben Magie und Zauberei und Regeln in einem? Im Rollenspiel. Und dementsprechend ist das Verfahren an diesem höchsten Gerichtshof, wo der Anatol Altmann hinkommt, ihm sehr vertraut, weil es sind einfach Gerichtsakten, die in der richtigen Welt entschieden wurden, werden nachgespielt durch sein Tribunal oder eine Kommission. Ich habe mit dem, glaube ich, jetzt nicht so einen Namen gegeben, sowas Bürokratisches, also einen bürokratischen Namen, die in die Rollen schlüpfen der Beteiligten. Und die spielen diesen Akt nach und dann zum Schluss haben sie die Möglichkeit, mittels einer magischen Waage beziehungsweise magischen Würfeln eine Korrektur hin zur Gerechtigkeit vorzunehmen. Und dadurch ist es halt, das Buch ist, der Roman ist dann halt auch sehr theatralisch geworden in dem Sinn, dass das halt stellenweise sind das halt so, sie sind dann zu viert, so Aktenverfahren nennen sie das, so Akten durchspielen und in die Rollen schlüpfen und sagen, was diese Person jetzt fühlt oder tut und so weiter. Also es war mir klar, das wird jetzt kein Theaterstück, sondern das wird jetzt ein Roman. Dementsprechend war auch wichtig, dass es halt lebhaft bleibt. Und ja, die spielen das durch und dann wird das korrigiert hin zur Gerechtigkeit. Aber wie ich am Anfang schon angedeutet habe, es ist nicht so, wie es scheint. Und der Anatol Altmann merkt schnell, vielleicht stehen hier doch andere Interessen dahinter als irgendeine esoterische, ja, wir schaffen uns jetzt eine gerechte Welt im Nachhinein. Ja, und weil es halt fantastisch ist, ist halt einer dieser Richter, die an diesem Tribunal so mitwirken, ist E.T.A. Hoffmann, der mich auch schon lange begleitet, seit meiner Jugend. Jetzt dann für das Buch habe ich halt viele Erzählungen wiedergelesen und dachte, okay, ja, es ist halt so mit den Jahren, gefallen halt andere Sachen. Ich dachte, ich weiß schon, was mir damals gefallen hat. Ich sehe das schon noch. Jetzt wäre ich jetzt nicht mehr so begeistert, wenn ich es heute in die Hand bekommen hätte. Aber es war für mich jetzt für den Roman, und das war eh gut, weniger das Werk, sondern mehr die Person, E.T.A. Hoffmann, interessanter, weil der kommt ja als Figur vor. Und dann war es natürlich wichtig, den besser zu verstehen und darstellen zu können. Und ich wollte den einfach so ein Denkmal setzen, weil er ist schon bekannt. Er ist halt auch auf dem Deutschlehrplan die Elixiere des Teufels, der Sandmann, das Fräulein von Scuderi, also all das. Aber mir kam halt vor, und das war halt, das Buch ist entstanden vorm Franz Kafka-Jahr, das war letztes Jahr, und ich dachte, okay, jetzt, wenn Franz Kafka-Jahr ist und alle ihre Kafka-Romane schreiben, schreibe ich einen E.T.A. Hoffmann-Roman, einfach nur um zu sagen, man darf nicht drauf vergessen, wo Kafka herkam, was seine Vorbilder waren. Und so kam halt der E.T.A. Hoffmann da rein. Der Anatol Altmann, den kennen wir jetzt schon, und dann noch gibt's noch zwei Richterinnen. Die eine heißt Niti und die andere heißt Nyaya, und die sind Richterinnen mit österreichisch-indischen Wurzeln, und das spreche ich im Buch aber direkt an. Ihre Namen sind sprechende Namen, weil das sind in der Philosophie sind das so zwei Strömungen über Gerechtigkeit. Also Niti ist so quasi die Gerechtigkeit, die hergestellt werden muss durch Normen, also Regeln. Und Nyaya ist die Gerechtigkeit, die hergestellt wird durch das Universum auf natürliche Weise. Und die haben natürlich auch ihren Konflikt dadurch, dass die eine halt so formalistisch ist und die andere eher auf, wir sind jetzt nicht hier, um neue Regeln zu machen. Wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen weniger Regeln und wir wollen das besser machen. Was mir noch einfällt, jetzt wo ich quasi das Buch so vorgestellt habe, was eigentlich die Anfangsidee war, abgesehen von das Bücherregal sehen. Das erste Konzept war dann eigentlich, dass ein Anwalt stirbt und ans jüngste Gericht kommt. Und der hat eigentlich seinen Job ziemlich gehasst und muss aber jetzt am jüngsten Gericht wieder als Jurist arbeiten. Das war so die erste Idee. Und dann kam aber, jetzt bin ich mir chronologisch nicht mehr sicher, ob das die erste Idee war und dann kam das Rollenspiel dazu oder ob das Rollenspiel da war und dann kam das und dann wurde es einfach so, also das weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig. Jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass ich eben 2019 meinen ersten Roman geschrieben habe und der war dann ziemlich fertig und dann habe ich dann einfach einmal gesagt, okay, das ist jetzt die nächste Idee, die schreibe ich mir mal im Smartphone auf. Und dann kam das Rollenspiel und so, da kamen diese Elemente dazu.
Ja, du sagst, du hast es im Smartphone geschrieben. Kurzer Auszug, wie verfasst du deine Romane? Welche Werkzeuge verwendest du? Meine Schreibmaschine natürlich nicht, das ist klar. Aus dem Alter sind wir raus, aber es gibt doch hin und wieder noch Leute, die das eher erst mit der Hand schreiben und dann halt im Computer verfassen. Aber wie ist da dein Werdegang oder wie ist da den Zugang?
Also ich habe manchmal so die Gedanken, wenn ich in einer Zeit groß geworden wäre, wo ich die Schreibmaschine gebraucht hätte zum Schreiben, ich wüsste nicht, also wahrscheinlich wäre ich einfach anders sozialisiert worden mit dem Schreiben. So wie ich jetzt schreibe, wäre das unmöglich, weil ich einfach so viel schreibe und umschreibe. Ich wüsste nicht, wie ich das, wenn das wenn das einfach mein Naturell wäre, immer noch, wie ich das geschafft hätte. Also man ist halt nicht damit groß geworden, also ich habe schon auf die Schreibmaschine erlebt, aber deswegen kann man es nicht sagen. Aber ich schreibe am PC gar selten mit der Hand, meistens so Notizen. Zum Glück hat man eben immer das Smartphone dabei. Da schreibe ich dann oft auch so Sätze, ein, zwei Sätze, wenn ich eine Idee habe oder so. Oder einfach nur, dass ich was nicht vergesse. Weil ich wäre schon ein Kandidat für, wenn ich eine Idee habe und die nicht aufschreibe, dass ich sie vergessen würde. Oder sie ist dann noch so vage da, indem ich habe, mir ist halt was eingefallen und ich weiß es nicht mehr. Aber interessanterweise fällt mir dann auch auf, dass sich dann Ideen wiederholen. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel, ich schreibe eine Idee ins Smartphone und dann bleibt es einmal, ich komme da nicht immer zu, das gleich zu übertragen. Und dann irgendwann später schreibe ich dann dran und dann habe ich die gleiche oder eine ähnliche Idee und dann komme ich drauf, es ist wiedergekommen, ohne dass ich jetzt nachschauen musste. Ich habe das mal gelesen in einem Buch von Murakami. Er hat zwei Bücher geschrieben, also eins übers Laufen und Schreiben und ich glaube eins nur übers Schreiben, dass er schreibt sich seine Ideen nicht auf, weil nur die Guten bleiben eh, die kommen dann wieder. Und die Schlechten
sind es nicht wert, ja.
Ja, also.
Ja, ich habe sowas Ähnliches einmal gehört in einem Interview von einem Musiker, der, wo es um einen sehr berühmten Musiker gegangen ist, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das war. Und da war so das Thema mit, wie die Person umgeht, wenn ihm jetzt der Rhythmus oder Melodie oder irgendwas einfällt oder ein Riff oder sowas, wie würde sie das notieren? Und die Antwort war gar nicht, weil wenn es gut ist, kommt es wieder. Wenn es nicht gut ist, ist es okay. Dann ist es auch nicht wert, ja.
Ja, und genau so ist da der Gedanke dahinter. Und mir fällt beim Schreiben zum Beispiel auch auf, dass ich manchmal mir denke, hast du eh schon dran gedacht? Also zum irgendwie, hast du die Person schon mal beschrieben, wie sie aussieht? Weil natürlich kann man es so oder so machen, aber ich denke mal schon mal, ja, sollte man schon ein bisschen einen Eindruck haben. Oder hast du dir was zu dem Hintergrund von der Person überlegt? Und dann schreibe ich mir das dann auf. Und dann komme ich dann drauf, wenn ich ins Manuskript schaue, da steht ja eh schon da. Du hast genau das schon reingeschrieben. Und du hast jetzt nur gedacht, okay, du hast das noch nicht reingeschrieben. Also, und aber was Hilfsmittel angeht, also es gibt ja eigene Schreibprogramme, also die einem, und ich kann dazu leider nichts sagen, weil ich halt immer Word verwende. Word und meine Zettel, also meine Notizen am Smartphone und für jeden Roman dann einen eigenen Ordner mit so mehr oder weniger übersichtlich abgelegten Dokumenten mit, also zu der Figur, zum Hintergrund. Es gibt halt nicht nur Figuren, es gibt dann auch jetzt bei der Fall der Fantasie gab es einen eigenen Ordner zum Thema Rollenspiel, gab es einen eigenen Ordner zum Thema E.T. Aufmann. Es gab aber auch einen eigenen Ordner zu kuriose Gerichtsurteile oder solche Sachen. Und das wird dann oft unübersichtlich. Und ich passe es dann immer an. Also jetzt beim dritten Roman habe ich gerade ein Word-File mit einem Inhaltsverzeichnis, wo die Sachen thematisch geordnet sind. Und das hat auch schon wieder 200 Seiten. Und da bin ich schon so, wo ich mir denke, ich werde es mir irgendwann nochmal durchlesen. Also das sind einfach Sachen, die mir unterkommen, wo man das passt jetzt dazu oder das kann ich gut einbauen, das ist auch wichtig für den Hintergrund. Und ich glaube aber, also traue mich mal zu sagen, ich werde diesen Roman schreiben, ich werde meine Sachen da rein notieren und ich werde diesen Ordner dann nie wieder von vorn bis hinten lesen, sondern das, was klingt bei mir und wo ich sage, das passt da gut rein, das steht dann eh schon drin, weil ich halt in dem Moment, das muss jetzt da rein. Und wenn ich einfach nur andere Sachen dort auch rein notiere, die, wo ich mir denke, ja, das könnte gut passen. Das ist aber so, es könnte gut passen, muss er nicht und wird wahrscheinlich nicht. Und ja.
Ja, ist ja klar. Weil du sagst, der aktuelle Roman, der im Herbst letzten Jahres, ich glaube im September, ist ja freigegeben worden, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Gibt es jetzt schon den nächsten Roman, der auf Schiene ist oder also in der Entstehung ist?
Also er ist in Entstehung, es steht das Gerüst, sage ich jetzt einmal so. Und es gibt so ganz aufpolierte Stellen, aber es gibt noch viele Löcher, wo man reinfallen kann. Wenn man es wie ein Haus sieht, stehen schon die Mauern und man weiß ungefähr, wie es ausschauen soll am Ende. Aber wenn man durchgeht, muss man echt aufpassen, dass man irgendwo reinfällt.
Also das heißt, das Ende ist noch nicht geschrieben, aber du weißt, wo es hingeht.
Nein, Nein, das Ende ist eigentlich schon geschrieben. Aber dazwischen sind so die Löcher geblieben.
Also das heißt, du entwickelst die Geschichte von hin bis vorn durch und dann befüllst den Rest. Also du bist nicht entdeckend, sondern planend, glaube ich, ist der Terminus dafür.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist halt viel Englisch. Das ist, in Englisch sagen sie immer, are you a plotter or are you a pantser? Meiner Ansicht nach, also ich habe jetzt, muss ich mal auch mal so Umfrage machen unter Kollegen und Kolleginnen. Ich sage, es ist das so ein Spektrum. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen 100% Plotter gibt, der wirklich das ganze Buch, bevor er auch nur einen Satz schreibt, auf Karteikarten oder wie auch immer vorgeschrieben hat und dann Szene um Szene das runterschreibt. Das, weil ich habe jetzt bei dem Buch mit Karteikarten angefangen und dann gemerkt, bei dritten Kapitel bin ich schon gesessen und habe schon geschrieben. Weil für mich war das dann schon so weit in Karteikarten nach vorgezogen, dass ich dann nicht mehr gewusst hätte, wie es weitergeht, weil ich muss für mich wissen, okay, passt das so, wie ich es mir jetzt ausgedacht habe? Geht das vielleicht vorher schon in eine ganz andere Richtung? Plane ich das dann vielleicht viel zu weit? Und ich habe dann auch, weil für mich ist auch das Schreiben gehört einfach dazu und ich glaube mittlerweile ist es schon so, ein Tag, wo ich nicht schreibe, bin mir nicht sicher, ob es das schlechte Gewissen ist oder dass halt schon auch das gute Gefühl fehlt, geschrieben zu haben, weil das ist immer ein gutes Gefühl. Ich könnte das nicht, wie ich es manchmal so von Thriller-Autoren, das sind meistens die halt einen Roman, der in zwei verschiedenen Zeitebenen und auf jeder Zeitebene mit 5 Figuren und so, da kann ich mir schon, also das, da müsste ich auch viel mehr planen, wenn ich sowas schreiben würde. Aber die sagen halt, sie schreiben ein halbes Jahr nur Planung und dann schreiben sie es in einem Monat. Und ich denke mir, nee, ich würde das nicht hinkriegen. Und wahrscheinlich ist das auch nur so dahingesagt, das stimmt ja gar nicht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas planen kann und dass einem nicht im Planen schon so diese Szene und dieses konkrete Satz und was der dann sagt, dass sich das so nüchtern runter, also ja, kann man sich natürlich auch vielleicht mal damit beschäftigen, wie diese Sachen da konkret aussehen. Man hört immer nur, wenn sie so drüber reden, ein halbes Jahr habe ich nur geplant und dann habe ich einen Monat geschrieben. Und ich bin halt so ein Mittelding. Also ich fange dann mit den Karteikarten an und dann schreibe ich.
Ja, wie lange sitzt du dann oder wie lange bist du jetzt am letzten gesessen von der Erstidee, also wurscht, ob das Rollenspiel das erste war oder die Idee dazu, bis zur Veröffentlichung vorher im September? Was würdest du sagen?
Das zweite ging schneller als das erste, so um Vergleich zu sagen. Die Idee hatte ich eben zu einem Jahresende, weil jetzt weiß ich selber nicht mehr, welches Jahr war. Und dann habe ich mein erstes Buch noch fertig machen müssen, im Sinn von Lektorat und so weiter. Und ich dachte mir dann immer, nein, sogar Verlagssuche, also Verlagssuche und Lektorat. Und ich dachte mir immer, eigentlich könntest du schon das Neue auch anfangen jetzt. Das hat dann eben nicht geklappt. Und das Neue habe ich dann erst angefangen, nachdem das erste Buch ein Dreivierteljahr schon im Handel war und die Verlegerin gefragt hat, wie schaut es im nächsten aus? Und ich so, ich habe eine Idee, die habe ich, seitdem ich den Verlag gesucht habe. Und ja, und sie, naja, aber du weißt schon, wie das Verlagsbusiness jetzt funktioniert. Nämlich, wir planen Frühjahrsprogramm, Herbstprogramm immer im Voraus. Und wir haben so natürlich Plätze dafür und je früher du uns sagst, okay, ich schreibe jetzt ein Buch und das ist meine Idee und wir sagen, okay, das machen wir, dann können wir früher, je eher kannst du dann Platz kriegen und je eher heißt aber dann übernächstes Jahr oder so. Ja? Also die rechnen natürlich, man muss damit rechnen, ich muss das Buch ja schreiben und dann muss man es lektorieren und dann muss man Cover machen. Und das war dann eben Ende 2022, weil dann ist mein erster Roman erschienen. Und dann habe ich 2023 eigentlich den zweiten Roman geschrieben und das war ziemlich genau in einem Jahr. Wenn ich jetzt aber das ganze Lektorat danach nicht dazu zähle, weil 2024 ist erschienen, das heißt, das Lektorat dann ab Jahresende 2023 war natürlich auch noch weiter dran arbeiten, aber so quasi fertig geschrieben, wo ich sage, okay, mehr kann ich jetzt nicht tun, ohne dass ein Dritter kommt, nämlich eine Lektorin oder ein Lektor, der mir sagt, da musst du noch was machen und das wäre noch gut zu kürzen oder auszubauen, das kam erst danach. Ja, und im Vergleich dazu der erste Roman, dass ich den so fertig hatte, um es an Verlage zu schicken, von der Idee, da war auch Corona dazwischen, muss man auch fairnesshalber sagen, das waren 2 oder 3 Jahre.
Man unterschätzt es oft, wie viel Zeit eigentlich in die Produktion von so einem Buch rein versenkt wird. Mhm. Wurscht, wie dick das Ding dann ist im Endeffekt. Also es ist, glaubt man gar nicht, was das für Aufwand ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, man kann dich ja demnächst dann sehen, wie du einen Auszug aus dem aktuellen Werk vorlesen wirst.
Ja, in Wien, in der Villa Fantastica, die Fantastische Bibliothek oder die Bibliothek der Fantastischen Literatur am 22. Mai um 18:30 Uhr. Das ist in der Neuen Weltgasse 12. Und das ist sehr interessant, weil das ist einfach, es ist eine Bibliothek von einem Science-Fiction-Autor und Herausgeber, der gemeinsam mit seiner Frau, ist der Helmut Mommers und die Maria Katharina Mommers, die haben bei sich eine fantastische Bibliothek eingerichtet über die Jahre, die wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich ist, die grundsätzlich eher, also Schwerpunkt schon auf Science-Fiction liegt, aber halt auf fantastischer Literatur generell mit Sekundärwerken und Genrefilmen. Und die haben bis zu Corona Lesungen gemacht, veranstaltet. Und dann war jetzt Pause und jetzt haben sie wieder angefangen. Also meine ist dann eh schon, ich glaube, die vierte oder fünfte. Aber jetzt im Dezember war wieder mal eine Lesung. Dementsprechend, also es ist halt das, der Name ist Programm, es sind eben Fantasy, Science Fiction, Horror wird dort gelesen. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil es einfach, ja, ich habe jetzt quasi mit meinem zweiten Roman meinen fantastischen Roman geschrieben, weil ich komme halt daher, wie ich heute schon erwähnt habe, also Lovecraft und E.T.A. Hoffmann, und habe eben in der Zeit, als ich nur so sporadisch geschrieben habe, also es gibt irgendwo zwei Kapitel oder drei Kapitel aus einem Science-Fiction-Roman für Jugendliche. Da habe ich mir mal irgendwann so gedacht, kann ich mal wieder raussuchen, was ich jetzt damit machen würde. Also da war die Idee, also ich glaube im Titel kam das Wort Weltraumpiraten vor. Ich glaube der Titel war, also Benji Beryl und die Weltraumpiraten das Konzept dazu und ich müsste es noch auf der Festplatte irgendwo haben. Und ich habe früher auch Horror, also eben geschrieben und weil ich vorher erwähnt habe, dass ich in meinem ersten Literaturmagazin damals so, wann war das, 2015, 16, und ich habe aber vorher noch so eine klassische Lovecraft-Nachschreibgeschichte für eine Anthologie-Ausschreibung eingereicht im Verlag P Machinery, wenn man den so ausspricht. Es ist P. Machinery. Die Anthologie heißt Das Monster der Woche. Und das war das Thema. Und meine war halt eine Lovecraft-artige Geschichte, die hieß Die großen Neun, im Sinn von dass die großen Alten auch nach kommen haben und wo die sich so rumtreiben und was die so machen. Und ich habe es eben in Wien angesiedelt. Und einer von den großen Neuen, der schlummert unter der Raiffeisenbank beim Donaukanal, weil das habe ich gedacht, der böseste Ort, den man sich überlegt.
Ja, ich verstehe es. Das Bankenwesen ist sehr speziell, ja.
Ja, das sind jetzt die Neuen, die großen Neuen, die haben sich da, also es war so, dass gerade so halt Business, also eben Bankenmensch macht halt so ein Abkommen mit den großen Neuen, um die Welt einzunehmen, und das war aber auch so etwas, was halt sich immer so bei Lovecraft und seinen Nachfolgern wiederholt hat, dass irgendwie, ich habe mal eine gelesen, dass der Vatikan und die großen Alten hätten sich verbrüdert, weil sie arbeiten jetzt zusammen. Also es ist schon, also ich, ja, na, wenn es neue, also Filme gibt, wo es heißt, spielt so kosmisches Grauen und Schrecken, das schaue ich immer gern.
Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, und wünsche dir viel Erfolg, und ich hoffe, dass ich die Lesung dann am 22. Mai besuchen kann. Versprechen kann ich es leider noch nicht, aber danke dir nochmals und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Wünsche ich dir auch, und danke, freue mich, dass es geklappt hat. Danke für die Möglichkeit.